Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wer in diesen Pandemietagen, Lockdown-Tagen, Tagen der Einschränkung und vielleicht auch der Einsamkeit von sich selber sagt, er sei ein Optimist, muss sich auf mindestens Verständnislosigkeit als Reaktion einrichten. Mindestens. Noch wahrscheinlicher darf er aber damit rechnen, fortan als ziemlicher Naivling oder gar ignorant zu gelten. Allen Widrigkeiten zum Trotz soll jetzt aber der Versuch einer Ehrenrettung des Optimismus und aller Optimisten und Optimistinnen unternommen werden. Hilfreich dabei ist die Literaturprofessorin, die Leiterin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, Sandra Richter. Was lässt sich zur Ehrenrettung der Optimisten denn anführen? Das habe ich Sandra Richter vor der Sendung gefragt.
Der Optimismus ist eigentlich eine Erfindung seiner Gegner und die schlagen den Optimismus notorisch unter Wert. Als er erfunden wurde im 18. Jahrhundert durch Leibniz, da war es eine Grundidee, die Leibniz verfolgte, die zunächst einmal damit zu tun hatte, dass er sich fragte, wie rechtfertige ich eigentlich diese Welt im Angesicht ihres Übels? Also genau das Gegenteil. Es ging nicht darum, eine schlechte Welt gut zu heißen, sondern zu fragen, wie es denn überhaupt möglich ist, dass die Welt so aussieht, wie sie aussieht. Und so kam er auf die Idee vom Optimus Mundus, davon, dass wir in der besten Welt leben, die eben denkbar ist, von Gott so gedacht wurde. Er konnte es nicht besser. Es ist eben genau nur das und eben das, was möglich ist angesichts eines Menschen, der durch den Sündenfall sich unendlich mit Schuld bedeckt hat.
Nun haben Sie ja in Ihrem Buch über Optimismus als Lebenskunst, als Gegenspieler von Leibniz und dessen bester aller Welten, Voltaire, als Gegenspieler benannt. Und Sie sagen ja selber, in die Lebenszeit der beiden fiel dieses große Erdbeben in Lissabon 1755 mit ganz erheblichen Todesopfern. Also auch zu Lebzeiten von Leibniz war das nicht so einfach mit der besten aller Welten.
Die beste aller Welten forderte die Theologen und Philosophen der Zeit heraus. Die ersten Gegner waren eigentlich die Jesuiten, die im Journal de Trévoux den Optimismus als solchen erst erfanden. Leibniz hat von sich nie gesagt, er sei Optimist, er vertrete so einen Ismus, sondern das ist in der Tat das, was die Gegner daraus machten. Die wollten nämlich, wie sie das taten im Falle anderer irre Lehren, sie wollten einen Ismus angreifen, den sie dann an den Pranger stellen konnten. Und so krönten sie also diesen Optimismus. Voltaire wiederum profitierte von der Kritik am schon erfundenen Optimismus und richtete diesen, seine eigene Kritik, noch einmal gegen Leibniz und andere Denker der Aufklärung des frühen 18. Jahrhunderts wie Alexander Pope und entwarf einen ganzen Roman, nämlich Candide ou l'Optimisme, also Candide oder der Optimismus. Und schildert dort also, wie es die Philosophen zu solchen Irrlehren brachten, die die Welt als vermeintlich gut darstellen. Voltaire verkürzt also herzlich, was Leibniz einst mit dem Optimus Mundus meinte und schreibt darüber aber gleichwohl einen wunderschönen und in sich komischen, grotesken Roman, der einmal vorführt, dass Leibniz vielleicht doch recht gehabt haben könnte mit seinem Optimus Mundus. Dass es immer wieder möglich ist, kleine Aspekte der Welt als beste doch zu preisen, aber dass sie andererseits immer wieder scheitern an den Schwierigkeiten des Menschen und seines Zusammenlebens.
Und wenn wir jüngere Optimismusgegner heranziehen, Adorno oder Horkheimer, die eher miesepetrige Frankfurter Schule, die hat bei Ihnen auch biografisch Spuren hinterlassen?
Die ist ja nicht in jeder Hinsicht miesepetrig, aber der Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, der hat mich jedenfalls sehr geprägt. Das ist sozusagen das Motto meiner Jugend, wenn Sie so wollen, dass ich immer wieder gehört habe, der Kapitalismus ist schlecht und schwierig und man muss es eigentlich anders machen, aber gleichzeitig geht es auch nicht, weil wir doch in uns und unserer Welt so verfangen sind. Aber eine Lehre, die sicherlich gegen die man wenig einwenden kann und gegen die man einfach nur akzeptieren kann als solche, aus der man nicht herauskommt. Und das macht natürlich dann die Gegner des Optimismus gleichzeitig zu schwierigen Kandidaten, mit denen sich schlecht weiterdenken lässt. Und da greift man doch ganz gern einmal wieder zu Leibniz.
Woher kommt denn das Image des Optimisten als, ich sag mal, Dovi?
Ich glaube, das hat sehr viel mit, tatsächlich mit Adorno Horkheimer, den 70er, 80er Jahren zu tun. Man kann eigentlich das und die Art und Weise, wie diese Welt existiert, so nicht gutheißen, sondern es muss doch Kritik geben. Es muss etwas geben, was darüber hinausweist. Etwas, das es uns ermöglicht, Reformen anzuzetteln, den Menschen zu erklären, dass es besser, größer, anders und schöner sein könnte und dass er doch immer wieder daran scheitert. Kulturkritik ist da sicherlich ein wesentliches Stichwort. Die Kulturkritik hat unser Denken im 20. Jahrhundert sehr beschäftigt. Natürlich, zwei Weltkriege taten das Übrige. Und da kann man nicht einfach in einem schlichten Sinne Optimist sein. Allerdings diesen schlichten Sinn, den hat auch Leibniz nie gepredigt.
Nun sind Sie, ich habe das erwähnt, die Leiterin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, wo all die Nachlässe, die Hinterlassenschaften der deutschsprachigen Literaturgrößen und Philosophiegrößen gelagert sind. Wenn Sie eine grobe Schätzung unternehmen, wie viele davon optimistischen Gemüts waren und wie viele eher den Rubriken Zweifler, Skeptiker, Melancholiker zuzuordnen sind. Die Optimisten hätten da wahrscheinlich keine Mehrheit, oder?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob Optimisten nicht auch Melancholiker sind oder Zweifler. Denn wenn man schlicht tatsächlich bei Leibniz bleibt und bei der Einsicht, dass die Welt nun mal die beste ist, die wir haben, dann wird man doch schon auch melancholisch. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und wenn ich so in die Bestände schaue, das sind mehr als 36 Philosophennachlässe alleine in Marbach, dann sind viele von diesen Philosophen sicherlich zum einen durch Leibniz geprägt, zum anderen aber natürlich auch durch die Kritik an ihm. Und beim Denken, da wird manch einer melancholisch. Vielleicht sind sie alle Melancholiker, aber zugleich solche, die das Nachdenken über die Welt doch ganz entschieden bejahen mitunter, um sie zu bessern.
Sie haben Ihr Optimismusbuch 2009 erscheinen lassen. Da war Krise, Finanzkrise. Krise ist jetzt wieder. Wie kann in Zeiten der Corona-Pandemie das aussehen, was Sie einen verantwortungsvollen Optimismus nennen?
Mich hat in diesem Zusammenhang ein Buch sehr geprägt und das ist Fritz Sterns Buch Kulturpessimismus als politische Gefahr. Dort zeichnet er nach, wie Formen der Aufklärungskritik und der Kulturkritik zum Problem werden. Dazu eben, dass niemand mehr so recht glauben will, was die Gesellschaft zusammenhält oder zusammenhalten könnte. Und wenn man ein Gegenbild schaffen wollte, dann müsste man wohl bei Leibniz wieder anknüpfen und sagen, wie schaffen wir es, einen Optimismus zu denken, wenn wir so einen Ismus denken wollen, der nicht mehr theologisch begründet ist wie noch bei Leibniz, sondern wie kann man ihn in den Menschen der Gegenwart hinein verlegen. Und dann müsste man wohl tatsächlich sagen, da wäre so etwas wie die Verantwortung, die Vernunft, das wären die Kandidaten, die man da ins Feld führen müsste. Und die Möglichkeit, sich dann zu überlegen, was ist denn mit dieser einen Welt, die wir haben? Wie gehen wir mit der verantwortungsvoll um? In Zeiten der Krise, in Zeiten großer Herausforderungen, sei es eine Pandemie, sei es politischer Konflikt oder sei es die Klimakrise. Das ist, glaube ich, eine große Frage, an der wir uns tatsächlich auch orientieren können.
Wie ginge denn der verantwortungsvolle Optimist mit dieser Pandemie um?
Ja, der verantwortungsvolle Optimist wird sich die Ratschläge der Wissenschaftler zu eigen machen und wird versuchen, in der Tat sich so zu verhalten, wie es am besten ist, um diese Pandemie zu bekämpfen. Maske tragen und dergleichen Regeln akzeptieren. Und darauf hoffen, dass in der Tat solches Verhalten entsprechend trägt, wenn denn alle mitmachen.
Die Leiterin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, Sandra Richter, war das.